Warum braucht jeder in Deutschland einen Smart Meter? Weil wir damit die Energiewende ein ganzes Stück nach vorne katapultieren können und alle Menschen teilhaben. Wir können eigentlich nicht so weitermachen. Der Strompreis kann nicht immer teurer werden. Das ist für Verbraucher und für Industrie ein Knieschuss, wenn man so will.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, liebes Publikum, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit einem typischen Mythos. Wir Deutsche, wir würgen unsere Industrie mit hohen Strompreisen ab. Langfristig, da kann Deutschlands Energiewende systemseitig ja eigentlich sowieso nur scheitern. Ja, damit räumen wir mal ein bisschen auf heute und dazu fragen wir jemanden, der es wirklich wissen muss, und zwar den Chef eines Energieunternehmens, das unsere Transformation maßgeblich mit begleitet. Willkommen im Podcast, Bastian Gerol. Grüß dich.
Hallo, hi. Freut mich sehr, hier zu sein.
Ja, freut mich auch. Bastian, du bist Geschäftsführer beim Energieunternehmen Octopus Energy Germany. Liebes Publikum, vielen Dank für diese Kurzstatements, die ihr uns zugeschickt habt. Die werden wir jetzt an Herrn Gerol, an Bastian hier mal weitergeben. Bastian, ich bitte um kurze Antworten. Hier schreiben unsere Geladenhörer: Der deutsche Weg bei Smart Mietern ist gescheitert, krachend gescheitert. Wir sollten einfach die Österreicher kopieren.
Stimmt zum Teil, ja. Wir haben einen viel zu komplexen Weg gewählt, ja, der umständlich ist, der dazu geführt haben, dass wir nur bei 5,5% Rollout sind, aktuell nach 10 Jahren, wo wir uns mit dem Thema rumschlagen. Es gibt Lösungen, einfach nur kopieren ist wahrscheinlich keine gute Antwort. Massentauglichere, günstigere, weniger komplexe Geräte nach dem Vorbild aus dem Ausland einzusetzen, ist auf jeden Fall ein guter Schritt.
Reden wir nachher genau darüber. Bin sehr, sehr gespannt. Nächstes Statement. Deutschland braucht neben ultra vielen großen Batteriespeichern auch einige neue Gaskraftwerke. Stimmt das?
Ja, wir brauchen sicherlich einige oder ein paar neue Gaskraftwerke, aber wir dürfen hier nicht reflexartig anfangen, jetzt massenhaft Gaskraftwerke zu bauen, die uns nachher über Umlagen und Subventionen teuer zu stehen kommen, insbesondere den Endverbraucher. Wir müssen viel mehr auf die Erneuerung des Gesamtsystems setzen und dabei auf Flexibilisierung, auf Batterien, auf E-Autos, auf Wärmepumpen, Heimspeicher, die Art und Weise, wie wir das alles zusammen besser koordinieren.
Sag mal eine Anzahl von Gaskraftwerken, die dir so vorschwebt.
Wir hatten irgendwie diese 20 GW, die im Raum standen. Dann gibt es immer die Diskussion, ob von der europäischen Seite uns da weniger oder mehr zustehen. Ich glaube, damals war auch so ein bisschen so die Hälfte, so um die 10 GW. Es geht wahrscheinlich in die richtige Richtung.
Der größte Engpass der Energiewende, du hast ihn gerade angesprochen, das ist nicht mehr der Zubau von Wind und PV, sondern die flexible Nachfrageseite von Strom. Erklär das mal ein bisschen.
Strom ist ein Gut, das, wenn es produziert ist, muss es verbraucht werden. Wir können es nicht lagern. Es muss idealerweise innerhalb der nächsten Viertelstunde verbraucht werden. Wenn besonders viel da ist, ist es halt gut, wenn man viel abnehmen kann. Und Flexibilität entsteht insbesondere dadurch, dass man sagt, man hat Assets, die den dann halt mehr verbrauchen. Eine Wärmepumpe, ein Batteriespeicher, ein Elektroauto, das sich auflädt. Ja, man kann sogar Verbraucher anregen, in ihren Wohnungen ein bisschen mehr Strom zu verbrauchen. Und in Summe über alle Verbraucher ist es dann auch sehr viel. Andersrum, genauso, wenn mal ein bisschen weniger Strom da ist, wenn weniger Wind und Solar produziert wird, kann man anreizen, weniger zu verbrauchen oder den Strom, der eingespeichert ist, wieder ins Netz zurückgeben. Diese sogenannte Flexibilität. Aber hier muss das System halt nachgebaut werden. Hier müssen Smart Meter her. Hier müssen dynamische Stromtarife her. Da hinkt's.
Ich sehe schon, das ist also eine Zustimmung zu diesem Statement. Das nächste lautet: Irgendwann werden wir an einen Punkt in dieser Energiewende kommen, an dem die einheitliche deutsche Strompreiszone aufgesplittet werden muss. Kannst du das nochmal kurz erklären und vor allem dann deine Meinung dazu äußern?
Wir haben in Regionen in Deutschland, insbesondere im Norden, extrem viel Produktion von Windenergie. Und wir haben aber insbesondere im Süden von Deutschland sehr hohen Stromverbrauch rund um die Industrie. Jetzt muss der Strom immer wie über so eine Autobahn aus dem Norden nach Süden gefahren werden. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, in der einen Region wird er produziert, muss dann teuer durchs Land gefahren werden, damit er hier unten, wir sitzen hier im Süden, verbraucht werden kann. Dafür müssen Netze ausgebaut werden. Das sind alles Kosten, die entstehen. Jetzt ist immer so ein bisschen die Frage, wer trägt die? Wenn ich jetzt im Norden sitze, wo der günstige Strom produziert wird, warum muss ich da auch die Kosten mittragen für den Transport in den Süden? Vice versa, warum kann ich im Süden sagen, ich kriege die günstigen Preise von da, wo sie produziert werden? Wäre es nicht fairer, wenn man diese Preiszonen gestaltet und sagt, naja, innerhalb dieser Preiszonen, je nachdem, wie die Situation da ist, gilt ein anderer Preis als woanders. Das wäre ja fairer und es würde auch einen anderen Anreiz setzen, Produktion auch vielleicht woanders hin zu verschieben oder Speicher. Ja, zu sagen, man baut in gewissen Regionen größere Speicher auf, weil man Zeiten nutzt, nachts oder sowas, um den Strom zu speichern. Ich glaube auch, dass sich der Weg dorthin entwickeln muss, weil wir mit dezentraler Erzeugung halt immer mehr in diese Richtung gehen.
Und was sagst du als Süddeutscher, als süddeutsches Unternehmen, würdest du sagen, auch wenn es vielleicht den Süddeutschen ein bisschen im Strompreis dann im Portemonnaie wehtut, brauchen wir trotzdem diese Aufsplittung in 2, 3, 4 oder mehr Strompreiszonen, dass dann in Deutschland der Strom pro Kilowattstunde tatsächlich leicht unterschiedlich viel kostet?
Ja, ich denke schon, dass das hilfreich wäre, weil es ist natürlich ein wirtschaftlicher Anreiz. Das darf man ja eben nicht vergessen. Warum macht man das nicht, damit er irgendwo anders teurer und günstiger ist, damit es fairer wird und damit da, wo der günstige Strom erzeugt wird, auch ein klarer Anreiz ist für die Leute zu sagen, ah ja, super, ich spare hier wahnsinnig davon. Ja, vice versa zu sagen, woanders, wo es nicht ist, zu sagen, hier lohnt es sich jetzt in den Ausbau zu investieren, weil sonst zahlt man einfach weiterhin mehr für den Strom, der angeliefert wird.
Jetzt kommt Werbung.
Wer seine Stromflüsse zu Hause smart optimiert, der kann richtig viel Geld sparen. Doch was vielen oft dazu noch fehlt, ist genau nicht die Erzeugung, sondern die digital gesteuerte Nachfrage der einzelnen Haushaltsverbraucher. Viele fragen sich nämlich, sag mal, lädt mein Akku oder mein E-Auto überhaupt sinnvoll, also zu den richtigen Zeiten? Warum ziehe ich eigentlich gerade Strom aus dem Netz, wenn eigentlich genug Solarstrom da wäre? Und warum kann ich nicht eigentlich alle meine Haushaltsverbraucher smart vernetzen? Genau das kannst du jetzt, und zwar mit dem Eco-Tracker von Everhome. Der Eco-Tracker ist ein Messgerät, das du eigenständig an deinen digitalen Stromzähler installierst, um dir anzuzeigen, was im Haushalt gerade energetisch so passiert. Und das ohne Elektriker. Der Eco-Tracker wird dazu einfach magnetisch auf die Schnittstelle des digitalen Stromzählers aufgesetzt. Und ja, wirklich alle digitalen Stromzähler werden dabei unterstützt. Die Stromversorgung, die erfolgt dann über USB-C und das notwendige Netzteil, das liegt dem Gerät bei. So, und wenn du jetzt noch alle deine anderen regelbaren Verbraucher, also zum Beispiel deine Wallbox, mit Everhome verbindest, ja, dann entsteht da echt eine Menge Einsparpotenzial. Nebenbei. Everhome hält eine super einfache Nachrüstlösung für Überschussladen für alle OCPP-fähigen Wallboxen bereit. Die kannst du dann kinderleicht über die Everhome-App konfigurieren. Die Wallbox verbindet sich dann über OCPP zu Everhome. Alles klasse visualisiert in der App, sodass du wunderbar auch deine PV-Erzeugung, Bezug und Einspeisung überblicken kannst. Also, wenn die Sonne scheint und dein Speicher längst voll ist, dann kannst du jetzt mit Everhome deinen eigenen Solarstrom für alle steuerbaren Verbraucher nutzen. Der Everhome Eco-Tracker, der kostet einmalig 99 Euro, kein Abo und es entstehen dir wirklich 0,0 Euro monatlich an Kosten. Also optimier auch du deinen Stromverbrauch mit Everhome und bestell dir noch heute deinen eigenen Eco-Tracker. Mit dem Rabattcode geladen20, da sparst du jetzt sogar nochmal 20% on top. Den Link dazu findest du wie immer unter dem Podcast. Bastian, bevor wir gleich über den Stromhandel sprechen, letztes Statement von unseren Hörern. Und zwar lautet das, jetzt kommt's, aufpassen, der durchschnittliche deutsche Strompreis im Jahre 2040, der wird nochmal viel höher sein als der ohnehin hohe Preis 2026. Was sagst du dazu?
Was ganz interessant ist, ist, dass Katharina Reiche heute Morgen gesagt hat, beziehungsweise rausgekommen ist, dass sie ab 2030 ungefähr mit spürbarer Entlastung des Strompreises rechnet. Ja, also das würde dem schon mal entgegensprechen. Ich persönlich glaube auch, wir können eigentlich nicht so weitermachen. Der Strompreis kann nicht immer teurer werden. Das ist für Verbraucher und für Industrie ein Knieschuss, wenn man so will. Und ich glaube, was wir verschätzen ist, wir sind jetzt mitten im Umbau unseres Energiesystems. Wir sind am schmerzhaftesten Punkt dieser Energiewende. Wir müssen recht viel rein investieren. Wir sind immer noch nicht ganz an dem Punkt, wo alles gut miteinander funktioniert. Wir haben gerade schon angerissen, die Flexibilität, die Digitalisierung ist noch nicht so ganz da. Ja, und da ist es gerade auch teuer. Wir schaffen es noch nicht, die Vorteile von günstigem Strom wirklich, vom günstigen erneuerbaren Strom wirklich im System abzubilden. Aber das wird ja besser. Und wir werden über die nächsten Jahre sehen, dass diese Puzzleteile zueinander kommen und das neue Energiesystem, das definitiv bis 2040 stehen wird und muss, viel günstiger sein wird. Und das sehen wir heute schon. Wir haben heute schon Produkte jetzt bei Octopus. Wir haben ein Produkt, das nennen wir Zero Bills Home. Das ist ein Haus, wo ich eine PV-Anlage habe, Batteriespeicher, Wärmepumpe. Ich habe einen Smart Meter und wir optimieren dieses Haus technisch so, dass wir Erzeugung, Verbrauch, Einspeisung und Zukauf so optimieren, dass die Menschen, die da leben, 0 Euro für ihren Strom zahlen. Und das nicht nur an sonnigen Tagen oder wenn der Wind weht, sondern jeden Tag garantiert für die nächsten 6 Jahre.
Mhm. Wahnsinn.
Und das ist heute schon möglich. Und das zeigt uns, wenn wir diesen Pfad weiter beschreiten, kontinuierlich, dann werden wir diese Ersparnisse auch sehen.
Dann ist das ein super, super Stichwort für den Einstieg ins Thema. Jetzt behandeln wir mal Stromhandel. Ja, Bastian, du hast gerade negative Preise oder zumindest sehr günstige Strompreise angesprochen. Wir werfen mal zu Beginn jetzt einen Blick auf ein Schaubild aus dem Jahre 2024 von vor 2 Jahren von der Neuen Züricher Zeitung NZZ. Auf diesem Schaubild, das muss ich jetzt ein bisschen beschreiben für all diejenigen, die uns nur zuhören, da wird gezeigt, dass wir Deutschen angeblich immer zum genau falschen Zeitpunkt Strom mit unseren Nachbarn teilen. Nachbarn Frankreich zum Beispiel oder Polen oder Skandinavien. In Zeiten von grünem Überfluss und negativen Strompreisen, da bezahlen wir unsere europäischen Nachbarn dafür, dass sie uns den Strom abnehmen. Und in Hochpreisphasen, da beziehen wir teuren Strom aus dem Ausland, zum Beispiel aus Frankreich oder Polen. Bastian, kurze Frage, sind wir wirklich so doof, dass wir mit dem Ausland diesen als hochdefizitär dargestellten Stromhandel treiben?
Es ist eine völlig falsche Betrachtung der Situation. Hier wird so ein bisschen so getan, als wäre, also erstmal wird immer so ein bisschen in den Raum gestellt, dass Stromhandel generell irgendwie was Fragwürdiges ist. Und irgendwie ist ein Import und ein Export. Export ist ein Zeichen von Stärke, Import ist vielleicht ein Zeichen von Schwäche. Die Realität ist, Strom ist in dieser Situation auch ein Handelsgut. Aber es ist ein Handelsgut, wie schon gesagt, das können wir nicht wahnsinnig gut lagern. Das muss in dem Moment, wo es produziert wird, eigentlich auch verbraucht werden oder zumindest über die Netze dahin geschickt werden, wo es verbraucht wird. Unterschiedliche europäische Länder haben sich auf unterschiedliche Energieerzeugung ein bisschen spezialisiert. In Frankreich haben wir die Atomkraftwerke, wir haben sehr stark auf PV und Wind gesetzt, wir haben Wasser in Norwegen und in Skandinavien und so weiter und so fort. Die produzieren zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Arten von Strom, vielleicht die eine ein bisschen konstanter, dafür ein bisschen teurer. Wir haben sehr viel Erneuerbaren, der zu gewissen Zeiten extrem günstig ist. Wie mit allen Handelsgütern, gerade welche, die eben verderblich sind, zu dem Zeitpunkt, wo ich das habe, muss ich es verkaufen zu dem Preis, der am Markt verfügbar ist. Ja, das mag sein, dass wenn wir besonders viel erneuerbaren Strom haben, ja, und so viel, dass wir ihn selber nicht brauchen, dann macht es einfach Sinn, den zu verkaufen. Es kann sein, dass der dann zu dem Zeitpunkt, der hat irgendeinen Wert, der kann sehr hoch sein oder sehr niedrig oder negativ, aber trotzdem macht es Sinn, ihn zu verkaufen, weil die Alternative ist ja immer, die Erzeugung abzuschalten und das ist extrem teurer. Die wirtschaftliche Entscheidung dahinter, die dahinter steht, ist immer noch die richtige zu sagen, selbst zu Zeiten, wo der Strompreis negativ ist, den zu verkaufen, ist immer noch wirtschaftlich schlauer, als die Erzeugung abzuschalten. Mhm. Umgekehrt ist es mit dem Import des Stromes. Ja, es gibt dann einfach Phasen, wo es günstiger ist, den Strom aus dem Ausland einzukaufen, als bei uns nochmal ein Kohle- oder ein zusätzliches Gaskraftwerk hochzufahren. Es ist ja nicht so, als könnten wir den Strom nicht produzieren, aber es ist wirtschaftlich einfach intelligenter und schlauer, zu dem Zeitpunkt den Strom trotzdem zu dem Preis zu kaufen.
Also das, glaube ich, ist auch allen klar, dass im Prinzip diese europäische Integration jetzt per se nichts Schlechtes ist. Und trotzdem ist es ja so, dass mit voranschreitender Energiewende wir jetzt grundsätzlich mehr importieren müssen, als wir vorher exportiert haben. Insofern ist es trotzdem irgendwie, naja, die Abhängigkeit steigt und das wäre natürlich schön, wenn wir diese Erzeugung selber gewuppt kriegen, beziehungsweise auch unsere europäischen Nachbarn mit Strom versorgen könnten, oder nicht?
Ja, offensichtlich versorgen wir sie ja, wenn wir den Strom exportieren. Wir haben tatsächlich im ersten Quartal 2026 ist Deutschland erstmals wieder Netto-Exporteur von Strom. Ich glaube 2,6 Terawattstunden. Also man sieht, es entwickelt sich auch in die richtige Richtung.
Dann reden wir doch mal kurz darüber, wie zufrieden jetzt eigentlich jedes Land da in Europa ist. Ich erinnere mich aus politischen Stimmen aus Frankreich und aus Schweden, dass die jeweils sagen, Mensch, irgendwie stiftet Deutschland mit dem vielen PV und Windstrom jetzt ein bisschen Unruhe im Energiemix. Wir sind ja nun mal angewiesen auf die Atomkraftwerke in Frankreich, wenn auch gar nicht so stark. Die Alpenländer beispielsweise, die speichern den erneuerbaren Strom aus Deutschland und geben ihn zum richtigen Zeitpunkt wieder ab. Da geht es dann auch um Topografie, ne? Also wir sind einfach in Norddeutschland sehr windreich. Das können vielleicht jetzt die bayerische und die baden-württembergische Regierung nicht realisieren mit ihren Windgegebenheiten. So grundsätzlich, sind die europäischen Länder denn zufrieden mit diesem Ausgleich der Ambition Richtung 100% Erneuerbare oder ist das irgendwie doch schwierig in der Umsetzung?
Ich würde das relativ wertfrei sehen. Ich glaube, weil das System funktioniert. Ja, der europäische Binnenmarkt funktioniert, der Handel funktioniert, die Preise bilden sich. Ich glaube, die große Frage ist, und da sind wir wieder zu dem, was wir eingangs diskutiert haben, haben wir in Deutschland unsere Hausaufgaben gemacht auf dem Weg des Umbau unseres Energiesystems? Und momentan muss man da sagen, nein. Und wir gleichen das ein bisschen eben durch die anderen europäischen Länder aus. Und was meine ich mit Hausaufgaben? Eben Flexibilisierung ausbauen, Batterienspeicher ausbauen. Ja, du hast es auch gerade angesprochen. Es gibt Länder, die speichern den Strom dann ein, wenn er besonders günstig ist, und verkaufen ihn dann, wenn er wieder teuer ist. Schlau, gut gemacht. Könnten wir auch tun. Ja, dann könnten wir unseren eigenen Überschuss zum Teil einspeichern und zum Teil weiterverkaufen. Aber es wird weiterhin ein Handel zwischen den Ländern bleiben. Ja, und es wird immer jemanden geben, der zu dem Zeitpunkt einen teureren oder einen günstigeren Strom verkauft. Und der eine wird sich freuen und der andere wird sich ärgern.
Jetzt stellen wir uns mal vor, wir schalten wirklich auf 100% erneuerbare Energien um. Funktioniert das wirklich für Länder wie Polen und für Frankreich zum Beispiel? Weil das hieße ja, dass zum Beispiel alle Kohlekraftwerke in Polen abgestellt werden, dass die selber ihre Energie erzeugen und dass das Netz so dermaßen gut ausgebaut werden muss, dass in Europa halt irgendwo dann doch der Wind weht und dann das sozusagen Netz so stark belastet wird, dass wir alle wirklich erneuerbaren Strom haben. Kann das am Ende wirklich funktionieren? Jetzt mal Hand aufs Herz.
Der Fehler, den wir haben, wenn wir über die Energiewende reden, ist so ein bisschen, das funktioniert ja heute alles noch nicht. Ja, so, das kann ja nichts werden. So, und das ist so ein bisschen, das schwingt auch bei diesen Fragen mit. Ja, das stimmt, das muss es auch nicht. Die Frage ist nicht, müssen wir heute alle fossilen Kraftwerke abschalten und könnten wir dann 100% erneuerbar laufen? Die Antwort wäre nein. Ist das ein Problem? Auch nein, weil wir werden es nicht tun. Wir sind auf einem Weg, wir gehen hier ein Stück weiter. Es ist immer so ein bisschen das Thema, ich finde das auch so, wenn man sich Smartphones oder sowas anschaut. Wenn man irgendwie vor 20, 30, 50 Jahren das jemand erzählt hätte und gesagt, kannst du dir vorstellen, dass irgendwann mal alle Kommunikation über die Luft, über kleine Zaubergeräte funktioniert, dann hätten die Leute gesagt, nein. Wenn man dann die ersten Smartphones gesehen hat, war immer noch der Punkt so, das wird ja nie Telefonie ersetzen. Ja, es kann ja gar nicht, wie soll das denn funktionieren? Es gibt ja gar nicht genug Masten, denn die Datentransfere und so weiter. Ja, immer zu dem Zeitpunkt, wo man jetzt ist und in die Zukunft schaut und sagt, ist das denn möglich? Man bewertet immer mit dem, was man jetzt hat, die Zukunft. Und dann ist die Antwort immer, nein, das kann ja nicht klappen. Ja, aber dazwischen liegen halt vielleicht 10, 20 Jahre an Weiterentwicklung und auch neuer Technologie. Das vergessen wir ja auch. Die Technologiestandard, den wir heute haben, den haben wir ja nicht eingeloggt für die Zukunft, sondern allein Batteriespeicher. Ja, da kommen wir jetzt in die nächste Generation von Batteriespeicher mit Solid State. Und wer weiß, was da in der Zukunft noch kommt. Ja, ich meine, das ist ja dann irgendwann fast schon Sci-Fi über das, was wir reden. Aber wir wissen, dass Technologie sich immer weiterentwickelt. Und wir werden sehen, dass diese Entwicklungen in die Richtung gehen. Ob das jetzt 5, 10, 20 oder 35 Jahre sind, I don't know. Ja, ich hoffe, dass es schnell geht und wir sollten uns alle bemühen, dass es schnell geht, weil wir davon alle profitieren. Aber diese Fragen, die führte ein bisschen in die falsche Richtung, weil sie so in den Raum stellt, es kann ja nicht gehen. Und es ist so, wir müssen dran arbeiten und die Entwicklungen alle nacheinander mitgehen und dann wird irgendwann ein fast 100%iger Status erreicht werden.
Das hoffen wir mal. In diesem Podcast sind wir ja auch bekannt dafür, dass wir natürlich pro Batterie, pro Speicher, pro Energiewende sozusagen informieren. Insofern, ich bin jetzt nur stellvertretend derjenige, der diese Mythen hier artikuliert. Ich lasse dich da aber trotzdem jetzt noch nicht raus. Mhm. Bastian, bevor wir gleich über Smart Meter sprechen, brauchen wir am Ende nicht doch die Atomkraftwerke zum Beispiel aus Frankreich? Weil das ist doch eigentlich auch nochmal Kern von dieser Diskussion, zu sagen, am Ende alles über Erneuerbare im deutschen Sinne, also jetzt kann man drüber streiten, ob die Atomkraftwerke erneuerbar sind, weiß nicht ganz genau, aber ob wir quasi wirklich nur Großteil PV, Wind und die anderen Wasserkraft und Geothermie und so weiter, Biogas, ob das wirklich am Ende ausreicht, um ganz Europa mit 100% erneuerbarem Strom zu versorgen. Glaubst du da dran?
Nochmal, ich finde die Frage falsch. Ja, ich weiß gar nicht, es ist so ein bisschen so, ja, ich weiß es nicht, so glauben wir, dass es irgendwann mal Weltfrieden gibt und dass alle Menschen genug zu essen haben weltweit. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche Frage. So, ja, ich hätte das gerne. Ja, so, wahrscheinlich nicht, aber so dieses, das ist auch so eine sehr deutsche Frage, so dieses so, wann schaffen wir denn die 100% oder die 110%? Ja, das ist die einzigste Stadium, über das wir erreichen dürfen. Alles andere ist ein Versagen. Ja, und von daher, nein, das finde ich nicht. Ich meine, die Frage allein impliziert, dass wir irgendwas machen mit den französischen Atomkraftwerken, die alle abschalten. Oder du hast gerade gesagt, die Kraftwerke in Polen schalten wir alle ab. Das will ja keiner. Die laufen jetzt, die produzieren Strom, die sind Teil eines Systems, Jetzt ist gerade sehr heiß. Wir sehen auch, die bringen ihre eigene Volatilität mit und ihre eigene Problematik. Ja, ergänzt sich interessanterweise sehr schön mit PV- und Windanlagen in den Zeiträumen. Ja, also von daher passt hier irgendwie ganz gut zusammen. Und so wird auch die Zukunft aussehen. Eben ein Mix aus unterschiedlichen Erzeugungsarten, Speichern und so weiter und Verbrauchsdynamiken. Ich glaube, was wichtig ist, was wir nicht machen dürfen, ist eben aufgrund solcher Fragen, schaffen wir 100%? Können wir uns nicht vorstellen, nein, okay, dann lassen wir es. Wir dürfen halt nicht hingehen und sagen, ja, machen wir alles so weiter wie bisher. Wir bauen mehr Kohlekraftwerke, wir bauen mehr Gaskraftwerke, Punkt. Weil dann wird es auf jeden Fall nicht erfolgreich werden.
Dann lassen wir das mal genau so stehen. Jetzt sprechen wir mal wirklich über diese ja doch sehr dynamischen Strompreise in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben für die deutsche Strompreiszone im Frühling da zum Teil heftige Ausschläge gesehen von wirklich minus 499 Euro pro Megawattstunde bis hin zu plus 700 Euro pro Megawattstunde. Das war alles dazwischen war dabei. Ja, glaubst du, dass diese Volatilität jetzt noch heftiger wird in den nächsten Jahren oder ja, ist das jetzt sozusagen der Höchststand an Ausschlägen, die wir jetzt gesehen haben?
Ah, es kann schon nochmal volatiler werden, ganz ehrlich. Und das ist halt auch wieder das, wenn wir es nicht schaffen, mit der Flexibilität hinterherzukommen, also das System dahin zu entwickeln, dass es digitaler wird, dass es schneller wird, dass es in der Lage ist, Strom aus dem Netz zu nehmen, wenn viel da ist und wieder zurückzugeben, wenn wenig da ist, dann werden wir mehr von diesen Ausschlägen sehen, weil die werden natürlich immer extremer werden. Also ja.
Eigentlich müsste man doch daraus jetzt folgern, wenn wir sehr fluktuierende Preise haben, dass das eigentlich so das beste Beet, die besten Voraussetzungen für große Batteriespeicher oder generell Energiespeicher wären, weil man halt sehr kurzfristig einspeichern und ausspeichern kann und damit Geld verdienen kann, oder?
Ja, genau. Also momentan schon.
Und das hieße ja eigentlich auch, dass man das auf E-Autos beziehen kann, dass man theoretisch das Ganze auf Heimspeicher und wie gesagt irgendwie heimische Energiewende beziehen könnte. Erklär mal konkret, was macht ihr da von Octopus Energy genau? Wie übertragt ihr das auf die Privatpersonen?
Dreh- und Angelpunkt hier in Deutschland oder generell bei solchen Themen sind halt die Smart Meter, intelligente Stromzähler, die viertelstündlich abrechnen können, wie viel Strom ist denn verbraucht worden bei einem Heim oder sowas. Aber wenn man das hat, verbauen wir von Octopus auch für unsere Kunden und Kundinnen. Und dann hat man beispielsweise ein Elektroauto. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Eine ist natürlich, man sagt, hey, hier ist ein dynamischer Strompreis, der fluktuiert sehr stark. Der ist manchmal negativ oder der ist manchmal null und dann ist er manchmal sehr teuer. Hier, lieber Verbraucher, viel Glück damit. Ja, guck mal, dass du dich da optimierst. Vielleicht hast du eine App oder sowas und dann kannst du genau schauen, wie du das machst. Das empfehlen wir nicht. Wir bieten so Tarife an und es gibt Tüftler da draußen, die gerne sowas nutzen. Aber die Wahrheit liegt ja darin, wir als Energieanbieter müssen das nehmen, diese Volatilität, diese Flexibilität und die Potenziale, die da drin stehen und intelligente Produkte für die Verbraucher und Verbraucherinnen bauen, die möglichst alle Vorteile und keine der Nachteile abgeben. Beispielsweise Elektroauto. Da haben wir einen Tarif, da schließt du dein Auto an und gibst dann auf der App ein, wann soll das Auto geladen werden. Ja. Und bis wann soll das Auto geladen werden und wie voll willst du es haben? Und dann sagen wir mal 24, 48 Stunden später, die Autos stehen die meiste Zeit ja auch nur rum, irgendwie 95% der Zeit parken Autos nur, ja, Stehzeuge. Wir nutzen dann dieses Zeitfenster und schauen anhand vom Marktpreis, aber auch, wenn es verfügbar ist, Netzdaten, ja, weil dynamische Netzentgelte gehören eigentlich auch mit dazu, können wir dann entscheiden, wenn es ist sinnvoll, das Auto zu beladen und wann lassen wir es, ja? Sehen wir auch prognosetechnisch, hey, da wird es wahnsinnig viel Sonne geben oder wahnsinnig viel Wind in den nächsten 24 Stunden, dann warten wir damit, das Auto jetzt zu beladen. Und das machen wir nicht nur für ein Auto, das machen wir für alle Autos, die wir managen und können damit nicht nur die günstigste Zeiten nehmen, um das Auto zu beladen. Wir können auch gleichzeitig helfen, das Netz zu stabilisieren, dass wir in den Zeiten, wo es volatil, also wo nicht genug Strom im Netz ist, dass wir das Auto nicht laden. Und damit garantieren wir den Menschen, ich glaube so im Schnitt hier in Deutschland, ein bisschen je nachdem, wo man lebt in Deutschland, die Netzentgelte sind, ich glaube 20 Cent die Kilowattstunde zum Laden fürs Elektroauto.
Das heißt also, man kann noch nicht damit richtig Geld verdienen, wenn man das E-Auto quasi nur als stationären Speicher benutzt und sagt, hey, lieber Verteilnetzbetreiber, spiel mal mit meiner Kapazität. Damit kann man im Endeffekt jetzt noch nicht viel oder gar kein Geld richtig verdienen, oder?
In dem Szenario noch nicht. Wir haben aber die ersten Projekte, wo es Richtung V2G geht, also Vehicle to Grid, bidirektionales Laden, wo wir dann wieder hingehen, wenn das Auto oder die Ladebox befähigt ist, das zu machen, den Strom wieder ins Netz zurückgeben. Und da kann man dann in Anführungsstrichen schon was verdienen. Wir haben den Tarif so aufgebaut, dass das Auto, wenn das ausreichend lang angeschlossen ist, wir bis zu 16.000 Kilometer im Jahr für 0 Euro garantieren. Also man fährt dann praktisch umsonst mit seinem Auto, ich glaube einmal von Deutschland nach Australien theoretisch, und es kostet nichts mehr. Ich habe das Haus ja vorher auch schon angesprochen, Zero Bills Home, wo du einfach lebst, deinen vollen Stromverbrauch hast, deine volle Wärme erzeugst mit der Wärmepumpe und auch nichts mehr für deinen Strom zahlst. Das ist so, und das ist so der Weg, wo wir glauben, dass die spannendsten Produkte für die Verbraucher sind, die sagen so, hey, ich muss mir um Strom oder Wärme oder Fahren keine Gedanken mehr machen, das ist preislich, hat sich erledigt, weil ich habe hier einen Partner im Hintergrund, der optimiert das so gut, dass es einfach 0 Euro sind. Und für uns, was halt für uns drinsteckt als Anbieter, ist zu sagen, naja, durch diese Volatilität und das Trading, wenn wir es gut genug machen, dann schaffen wir halt auch eine Marge für uns rauszuholen.
Mhm. Du musst mir es trotzdem nochmal erklären, weil wenn jetzt ein Privatverbraucher eine große Wärmepumpe hat, dann geht das doch über sämtliche, ich sag mal, Flexibilitätsmöglichkeiten und Speicher und eben PV doch hinaus. Also wenn da im Winter beispielsweise die Wärmepumpe läuft, dann kann der Batteriespeicher doch da nur einen ganz kleinen Teil dazu beisteuern. Wie könnt ihr da denn doch ein bisschen was einsparen? So habe ich es verstanden, oder?
Bei Zero Bills, du hast ein Haus, da ist eine PV-Anlage drauf, da ist ein Speicher auch im Keller oder wo auch immer und eine Wärmepumpe da. Und was wir dann machen, ist eben genau alles gegeneinander optimieren, aber wir kaufen schon auch Strom zu vom Markt.
Genau.
Aber halt auch wieder in den Phasen, wo er am günstigsten ist, speichern den in den Speicher ein. Dann kann auch die Wärmepumpe ein bisschen flexibilisieren. Ja, also natürlich hat die nicht so ein riesen Flexpotenzial wie zum Beispiel ein Elektroauto, aber man kann schon auch hingehen und sagen, wir fangen an, die Wärmepumpe vorzuheizen in den Phasen, wo es noch nicht so teuer ist. Wir können sogar hingehen und sagen, naja, wie lang speichert denn so ein Haus seine Wärme, wie viele Stunden? Und was sind die Wohlfühltemperaturen, die Menschen gerne in diesen Häusern sehen? Und wenn wir diese Daten haben und die aufgebaut haben, können wir sogar hingehen und sagen, naja, wir können tatsächlich noch eine Stunde oder zwei vorher anfangen, weil das Haus hält die Wärme auch eine gewisse Zeit, bevor wir die Wärmepumpe wieder anmachen müssen. Und das ist dann vielleicht auch erst wieder in dem Fenster, wo es weniger kostet. Und ja, das ist kein gigantisches Flexibilitätspotenzial in der Wärmepumpe selbst, aber zusammen mit der PV-Anlage, die auch im Winter ein bisschen produziert, mit dem Batteriespeicher und der Beladung dieses Speichers immer, wenn es am günstigsten ist und natürlich auch Zukauf, wenn der Strom einfach so viel kostet, wie er kostet, wir schaffen es für uns übers Jahr hin, dass wir diese Häuser nicht nur auf 0 Euro, sondern wir schaffen da auch ein bisschen was zu verdienen, halten, aber für den Kunden können wir diese Garantie aussprechen und wir nehmen halt die Komplexität raus. Das ist für viele Verbraucher und Verbraucherinnen sehr wichtig zu sagen, hey, alles das, was wir hier besprechen, damit möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben, ja? So, ich möchte nicht mal mehr diese Frage in der Zukunft stellen müssen, wird der Strompreis bis 2030 dann bitte irgendwann mal wieder senken, weil ich weiß, da ist jemand im Hintergrund, die Technologie, die ich habe, die sagt eigentlich 0 Euro für meinen Strom.
Dann müssen wir leider an dieser Stelle aus Zeitgründen, Bastian, über schon die Verteilnetze sprechen. Dieses Projekt mit Vehicle to Grid, das geht ja ein bisschen in die Richtung. Ihr sprecht ja auch als Energieversorger viel mit lokalen Verteilnetzen und die Herausforderung der Stressung der Netze. Das ist ja quasi auch Ziel davon, dass ihr technologisch quasi Inseln bilden wollt mit autarken Verbrauchern, die dann eben nicht mehr so stark angewiesen sind auf lokale Netze. Jetzt hat Professor Leon Hirt in dieser Hellbrise Anfang Mai diesen Jahres auf LinkedIn geschrieben, schaltet eure PV-Anlagen, liebe Verbraucher, doch vielleicht mal ab an solchen Tagen, wo das Netz quasi auseinanderbricht vor zu viel PV-Strom. Ihr überlastet das Verteilnetz nicht, wenn ihr eben eure private PV-Anlage abstellt. Ja, droht auch aus deiner Sicht hier in diesen Frühlingswochen jährlich jetzt irgendwie doch vielleicht sogar ein Kollaps der Stromnetze oder ist das alles ein Mythos?
Ich glaube, es gibt schon ein Risiko. Ja, auch da wieder, wenn man ein System hat, das eigentlich da nicht drauf ausgelegt ist, dass sehr, sehr, sehr viel PV oder immer mehr PV am Ende des Tages eingespeist wird, dann gibt es schon ein Risiko. Also Leon Hirt hat da durchaus recht, da auch mal drauf hinzuweisen. Ich glaube, es ist immer ein bisschen, mit welcher Dramatik man solche Sachen auch artikuliert, ist ja generell ein Thema Energiewende, das die Gemüter sehr aufkochen lässt. Ich glaube, es hilft schon, da ein bisschen ja besonderer drauf zu blicken. Aber die Realität ist die weiterhin, wenn wir versuchen, die Teile des neuen Energiesystems einfach ins alte drauf zu deckeln, dann kann es dazu führen, dass auch lokale Netze überlastet werden. Ja, wenn die keine Lösungen haben, das rauszunehmen. Und wir sind in Deutschland dann schnell bei dieser Logik abschalten. Da kommen wir dann auch zu dieser Smart-Meter-Lösung, die wir in Deutschland haben, mit der Steuerbox, dass man die Netzbetreiber, die Lokalen hingehen können und dann quasi runterdimmen den Verbrauch oder die Einspeisung, je nachdem, worum es gerade geht, der Verbraucher. Das ist halt alles sehr, sehr starke Eingriffe. Das hat wenig was mit Markt zu tun. Und wir sehen in anderen Ländern, dass es besser funktionieren kann. Ja, wir sehen in Großbritannien, und da geht es jetzt vor allem auch um die Erzeugung jetzt von großen Solaranlagen, die wir in so einem Szenario dann abschalten würden. Ja, die gehen hin und sagen, hey, in der Region, in dem Netz, alle Kunden hier kriegen für die nächsten x Stunden den Strom umsonst. Die Verbraucher fangen dann einfach an, mehr Strom zu verbrauchen. Ja, nicht nur die mit einem Elektroauto und einem Speicher, die den natürlich vollladen, aber auch Kleinstverbraucher fangen an zu backen, zu kochen, zu waschen, sonst was. Ja, weil, hey, ist umsonst, warum würde ich das denn jetzt nicht nutzen? Und schaffen eben den Strom, der überflüssig ist, aus dem System zu ziehen. Und das könnten wir hier in Deutschland auch schaffen, wenn alle Leute in einem Netzgebiet Smart Meter hätten. Wenn die Netzbetreiber da eine gute Übersicht hätten, könnten die ziemlich genau sagen, hey, wir haben hier oder dort, haben wir jetzt so viel erneuerbaren Strom, bitte nutzt alle diesen Strom umsonst. Mhm. Ja.
Ich wundere mich sowieso, warum jetzt nicht lokale Stadtwerke da richtig in der Werbekampagne rausgehen und sagen, passt mal auf, Leute, holt euch alle Smart Meter. Da würde ja auch ein völlig anderes Verständnis, nicht nur bei den Leuten, sondern bei den Stadtwerken sozusagen entstehen. Ich verstehe gar nicht, warum man das nicht längst macht. Jetzt sind wir mitten im Thema. Bastian, kannst du mal drüber reden, was wir Deutschen offenbar hier komplett falsch gemacht haben, falsch entwickelt haben? Wir haben offensichtlich einen Weg genommen, der viel zu kompliziert ist, viel zu sicherheitsfokussiert. Fokussiert beispielsweise. Und jetzt gucken wir auch nochmal ins Ausland. Was passiert denn da in anderen Ländern? Wo könnten wir uns denn orientieren?
Wir sind beim Kasus-Knaxus des deutschen Stromsystems oder bei der Energiewende ist eben das fehlende Smart Meter. Ja. So, gucken wir mal kurz, was haben die anderen Länder gemacht? Die haben teilweise vor 10 Jahren oder sowas, Großbritannien ist ein bisschen später dran gewesen, haben die entschieden, wir wollen die dummen Zähler, die einfach nur an der Wand hängen und zählen, wie viel Strom verbraucht wurde, man muss dann in den Keller laufen, das auf ein Kärtchen schreiben, die ersetzen wir gegen Zähler, die weiterhin nichts anderes machen, als diesen Stromverbrauch zu messen, aber dann viertelstündlich ans System schicken, ja, an den Netzbetreiber, an den Messstellenbetreiber, was auch immer. Punkt, mehr ist es nicht. Es ist derselbe Kasten, nur der hat im Endeffekt manchmal eine WLAN-Schnittstelle, manchmal ist es über die Stromkabel, dass die Daten sogar mit verschickt werden, oder es ist halt auch über 5G oder sowas. Ja. Und da haben die eine relativ kostengünstige, effiziente Setup gewählt, Gerät gewählt und sind dann teilweise, es gibt unterschiedliche Länder, teilweise gab es einen Pflicht-Rollout, wo einfach in dem Land gesagt wird, das wird jetzt passieren, in den nächsten x Jahren wollen wir hier bis zu 100% oder 95 oder was man erreichen kann, haben und dann ist der Rollout einfach passiert. Oder bis in Großbritannien hat er einen Sonderweg gewählt, das ist so eine Mischform, ja. Die sind auch noch nicht so schnell, die sind irgendwie so bei 60% aktuell, aber auch die pushen die Smart Meter einfach in den Markt hinein. Was hat Deutschland gemacht? Wir haben uns erstmal hingesetzt, Ingenieurstum, und haben auf einem Reißbrett mal angefangen, viele Jahre lang ein System zu entwickeln, wie man sowas machen kann. Mit diesem Ziel, was ist denn das potenzielle Szenario, das am komplexesten ist, dass wir auch, wo wir alles abdecken, wo wir bei 110% landen? Und dafür haben wir ein System entwickelt. Wir haben ein Smart Meter entwickelt, das ganz, ganz viel Datenschutz hat, das viel komplexer ist, viel höhere Zertifizierungen hat, teurer ist in der Herstellung. Wir sind dann hingegangen und haben uns entschieden, wir brauchen noch ein zweites Gerät, die sogenannte Steuerbox, die entweder separat sitzt oder jetzt dann irgendwann auch nochmal integriert wird, damit wir für den Fall, dass jemand zu viel Strom verbraucht oder einspeist, direkt dort bei dem Verbraucher steuern können, weil wir auch nicht glauben, dass die Menschen irgendwie Marktsignalen folgen, von daher wollen wir eingreifen können und. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt haben wir dieses Gerät, jetzt soll uns mal irgendwie jemand installieren. Und uns auch darüber keine Gedanken gemacht. Wer soll das installieren? Warum? Warum sollte das überhaupt jemand haben? Gibt es überhaupt irgendeinen Mehrwert? Und wir haben einfach ein teures, komplexes Gerät gehabt und keine Anreize, die zu installieren. Jetzt haben wir über die letzte Regierung hat da einige Schritte gemacht und es geht auch weiter in die richtige Richtung, dass man zumindest immer mehr Anreize schafft, dass man ein bisschen die Kosten reduziert, ein bisschen Komplexität rausgenommen hat. Aber es ist immer noch im europäischen Vergleich das teuerste Gerät, das komplexeste Gerät und das ist am, schwierigsten zu installieren ist, wenn man so will.
Da heißt es irgendwie eine SIM-Karte in diesem Smart Meter Gateway zur Installation im Keller, wo man traditionell wenig Handynetz hat beispielsweise, dann Kosten von über 1000 Euro, irgendwelche Anforderungen, dass das Ganze gegen Hacking beispielsweise ausgerichtet ist, dass das Ganze ja sozusagen super, super komplex ist und dann im Prinzip ad absurdum geführt ist, weil es eh keiner einbaut. Jetzt haben wir dazu natürlich alle diesen Petitionsausschuss von dem Akku-Doktor Andreas Schmitz irgendwie mitverfolgt und da merken wir auch, die Politik, die hat da offenbar gar keine Ahnung und auch irgendwo das Interesse verloren. Vielleicht war es nie da. Auf jeden Fall sehen die Relevanz bis jetzt von diesen Smart Mietern bisher gar nicht. Aber jetzt endlich, liebes Publikum, gibt es News. Also Bastian, die Regierung hat sich jetzt endlich bewegt. Was ist da passiert in Berlin?
Tatsächlich ist im Koalitionsprogramm mit aufgenommen worden, dass es jetzt nicht nur eben soll der Rollout, vielleicht muss man das noch erklären, der Rollout, den wir in Deutschland haben, der geplant ist und vorgesehen ist, der bezieht erstmal nur alle Verbraucherinnen und Verbraucher ein, die ein flexibles Asset haben, also ein Batteriespeicher, eine PV-Anlage, ein Elektroauto oder eine Wärmepumpe, also die irgendeins von diesen großen flexiblen Assets haben. Alle anderen sollen erstmal eh keinen Smart Meter bekommen, was immer noch die Mehrheit der Menschen ist. Jetzt ist auf der einen Seite ist passiert, dass man sich darauf committed hat, dass dieser Pflicht-Rollout, also für die Leute mit den flexiblen Assets, dass der schneller gehen soll, dass bis 2030, glaube ich, über 90% abgeschlossen sein sollen. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja, und auf der anderen Seite, und das finde ich fast sogar noch mal eine bessere Nachricht, geht es darum, dass man das Smart Meter Lite, ja, also ein Gerät, wie vorher beschrieben, im europäischen Ausland benutzt wird und was wir als Octopus auch jahrelang propagiert haben, dass wir das hier in Deutschland brauchen, dass auch dieses Smart Meter Lite für Verbraucher und Verbraucher, die kein großes Asset haben, auch kommen soll und auch installiert werden muss. Und das ist jetzt so der große neue Schritt. Sehr viele Fragen drum, wie das aussehen soll und was da dahinter steckt, aber dass das überhaupt jetzt mal drüber geredet wird, ist wirklich so ein bisschen so ein Meilenstein.
Ursprünglich hieß es ja, dass wirklich jeder Verbraucher irgendwie am Ende so einen Smart Meter braucht. Ist man da vielleicht auch so ein bisschen ins Denken gekommen, dass man, weiß nicht, so ganze Lastgruppen dann quasi mit einem Smart Meter ausstatten kann und jetzt nicht wirklich an jeder einzelnen Verbrauchsstelle, die ja dann zum Teil doch winzig ist, irgendwie diese digitalen Geräte braucht?
Genau, da gibt's auch Überlegungen, so eine 1-zu-N-Lösung zu machen. Also wenn ich ein Mehrfamilienhaus zu sagen, genau, ich muss jetzt nicht in jeden Schrank hier einen Smart Meter reinbauen, sondern ich baue ein zentrales hin und schaffe dann die da alle drei drüber zu routen. Da gibt's Entwicklungen in diese Richtung und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger, richtiger Schritt. Zwischen diesen zwei Ansätzen einfach ein günstigeres Gerät, ja, weil heute hat ja auch jeder einen Zähler im Keller, ja, und einen digitalen Zähler. Jetzt kann man tatsächlich drüber streiten, ob das mit dieser 5G-Karte, mit dem Handyverbindung im Keller wirklich schlau ist. Da gibt's andere Länder, die machen das ein bisschen intelligenter, ja. Also ich glaube, insbesondere in Frankreich machen sie das, wo sie die Daten dann über die Stromleitungen auch schicken, ja. Das ist natürlich, das funktioniert immer am besten. Unabhängig davon, die zwei Lösungen, entweder ein Smart Meter Lite oder eine 1-zu-N-Lösung, die können helfen, dass wir schneller vorankommen. Was halt wichtig ist, ist dieses Verständnis, jeder Haushalt, jede Wohnung muss daran angeschlossen werden, weil jede Wohnung hat ein kleines Flexibilitätspotenzial. Und noch viel wichtiger, die nicht angeschlossen werden, sind ausgeschlossen. Wir schaffen dann so ein bisschen eine Zweiklassengesellschaft in der Energiewende. Die einen, die sich's leisten können, in große, flexible Assets zu investieren, die dann auch extreme Nutznießer sind von diesen volatilen, teilweise negativen Preisen. Und auf der anderen Seite den Großteil der Menschen, die in ihren Mietswohnungen sitzen, die ein bisschen in die Röhre schauen, ja? Und nicht nur das, die zahlen auch dafür, weil der Netzausbau, der kommt, den wir machen müssen, wenn wir weniger Flexibilität haben, selbst jedes Smart Meter, das verbaut wird für einen Elektroautobesitzer, zu einem kleinen Prozentteil wird auch diese Kosten über die gesamten Netzentgelte abgerechnet. Also es ist wirklich unfair, man sitzt irgendwo in der Mietwohnung, man kann nicht teilhaben und zahlt so ein ganz bisschen auch für alle anderen mit, die daran großen Spaß haben. Und so können wir nicht weitermachen. Da wird auch die Energiewende keine Akzeptanz finden auf lange Dauer.
Ganz, ganz interessant, das jetzt von einem Energieversorger zu hören. Dann erzähl doch nochmal letzte Frage hier zu Octopus Energy. Habt ihr denn überhaupt noch diese berühmten Festtarife? Sehr, sehr berühmt in Deutschland. Niemand hat einen smarten Mieter und jemand sagt, ey, für ein Jahr oder zwei Jahre garantiere ich dir einen Festpreis für, keine Ahnung, 33, 34 Cent pro Kilowattstunde. Habt ihr als Octopus Energy sowas überhaupt oder steht da wirklich sozusagen die Vorstellung dahinter, es muss jetzt sich was bewegen Richtung Digitalisierung der Stromnetze und bitte alle sozusagen digitalisieren, dynamisieren da draußen. Alle Verbraucher sollen irgendwie in den Genuss der günstigen Strompreise, jedenfalls zeitweise, kommen.
Tatsächlich, wir haben jetzt über 1 Million Kunden und Kundinnen hier in Deutschland. Der Großteil von denen ist auf Standard-Lastprofil-Tarifen, also die genannten Fixpreise von dir. Weil der Großteil der Menschen in Deutschland keinen Smart Meter hat. Ja, und der Großteil der Menschen einfach nur einen Stromvertrag brauchen. Aber unser Ziel muss es schon sein, diese Reise weiterzugehen. Ja, und darum sind wir da ja auch sehr vokal, was diese Themen angeht. Darum entwickeln wir sehr innovative Produkte, um zu zeigen, wo die Reise hingeht und um alle Kunden und Kundinnen, die bei uns sind, mittel- oder langfristig mit auf diese Reise zu nehmen. Ein rein dynamischer Tarif würde ich den wenigsten Menschen anbieten, ja, aber ich kann als Energieanbieter, der technologisch gut aufgestellt ist, sehr attraktive Produkte bauen, auch für Menschen, die einfach nur in der Mietswohnung leben, ja. Und ich habe es vorher schon angesprochen, das, was wir in Großbritannien machen, wo die Leute einfach eine Nachricht bekommen, hey, der Strom ist jetzt umsonst, ja. Wir haben was Ähnliches, wo es quasi umgekehrt läuft, wo wir in einem Netzgebiet hingehen und werden Dunkelflauten. Der Netzbetreiber kommuniziert über uns als Energieanbieter, können wir an die Kunden kommunizieren und sagen, hey, von 4 bis 8 morgen potenzielle Dunkelflaute. Wenn du es schaffst, deinen Stromverbrauch zu reduzieren, belohnen wir dich dafür und zahlen dich aus. Wir machen jedes Jahr um die 1 Million Menschen mit, ja, und nehmen dann teilweise 200 Megawatt aus dem System in so einem Zeitfenster, was ziemlich genau der Output von so einem Redispatch-Gaskraftwerk wäre, das man hätte anschalten müssen, verdienen da dran und können Teil der Energiewende sein. So. Und das sind Lösungen, die könnten wir heute in Deutschland schon implementieren. Wenn die Leute jetzt schon Smart Meter hatten, könnten wir diese elendige Dunkelflaut-Diskussion sofort vom Tisch räumen, weil ich könnte 1 Million Menschen oder mehrere dafür aktivieren, den Strom dann zu reduzieren. Und ja, das sind kleinste Verbräuche. Aber die Mathe ist halt relativ einfach. Kleiner Verbrauch mal 1 Million ist auch viel Verbrauch. Und die Leute würden sich freuen, weil der Strom an sich günstiger wird und das System ist balanciert oder ausgeglichen. Und dann auch wieder, ist das eine Lösung, die ich für die nächsten 10 oder 100 Jahre fahren würde, dass die Leute eine Nachricht kriegen, wenn wir eine Dunkelflaute haben? Nein, aber es funktioniert jetzt und heute. Und in 5 Jahren haben wir Lösungen in Batteriespeichern und andere, wo wir das ausgleichen können. Ja. Und da ist so ein bisschen dieser Kasus Knaxus, warum braucht jeder in Deutschland einen Smart Meter? Weil wir damit die Energiewende ein ganzes Stück nach vorne katapultieren können und alle Menschen teilhaben.
Und damit schließen wir diesen Podcast. Bastian, ganz, ganz toll. Wir sind da komplett auf eurer Seite. Ich weiß gar nicht, ob man das einem kommerziellen Unternehmen hier in diesem Podcast sagen darf. Aber vielen, vielen Dank, ja, für dein Kommen, deine Zeit und Expertise. Liebes Publikum, jetzt seid ihr mal dran. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare. Habt ihr einen Smart Meter zu Hause? Wünscht ihr euch einen? Wie sind eure Erfahrungen mit eurem Verteilnetzbetreiber? Haben die sich schon mal bewegt oder euch angeboten, das bei euch im Keller zu installieren? Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.